Kannst du seine Gegenwart spüren? Merkst du, dass er anfängt zu kommen, dass er sich herabneigt, dass er unser Herzen sucht? Halleluja. Er sagt, ich will zu deinem Herz sprechen. Ich will dir die Augen auftun. Ich will dir zeigen, was der Weg ist. Ich will dich leiten. Der Herr meint es so gut mit uns. Er macht uns keine Vorwürfe, er klagt mich an, zeigt mich mit dem Finger, er beschämt uns nicht, er stößt uns nicht von sich weg, sondern sagt, komm, komm, komm zu mir. Was du brauchst, findest du nur bei mir. Er hat die Macht, unsere Herzen zu verändern. Er hat die Macht, uns in eine brennende Liebe hineinzubringen, und danach sehnt er sich. Herzen, die brennen für ihn, die hingegeben sind, die fließen mit ihm, die nichts anderes wollen, außer ihn zu lieben, ihn zu verherrlichen, ihn zu ehren in allen Dingen. Das ist, was er schafft mit seinem sanften, mächtigen, heiligen Geist. Und er sagt, hör mein Rufen, hör mein Werben um dich, verhärte dein Herz nicht. Verhärte nicht dein Herz. Das ist die größte Gefahr in dieser Zeit, dass wir unser Herz verhärten lassen durch den Betrug der Sünde. Jesus hat so deutlich von dieser Zeit gesprochen, dann später auch Paulus. Er sagt, die große Gefahr, die sein wird in der Endzeit, ist, dass die Herzen kalt werden, dass die Liebe erkaltet, dass Menschen mehr die Dinge der Welt lieben als Gott und im tiefsten ihres Herzens ihr Problem ist, sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie machen sich ihre eigenen Regeln und Gesetze, ihre eigenen Maßstäbe. Und das sind zwei starke Gründe, warum der Heilige Geist uns erreichen will und uns beleben will und uns erneuern will, in tiefere Hingabe zum Herrn bringen will. Der erste ist um deiner selbst willen. Es geht um dich, es geht um dein Leben. Jesus sagt, da wird es ein schlimmes und böses Erwachen geben für die, die im frommen Selbstbetrug leben, die sagen, Herr, Herr, aber sie sind nicht daran interessiert, zu tun, was der Wille Gottes ist. Jesus sagt, warum sagt der Herr zu mir, wenn er nicht tut, was ich euch sage? Da wird es ein schreckliches Erwachen geben für die, die die ausgestreckte Hand des Heiligen Geistes in dieser Zeit nicht wahrnehmen und ergreifen und die den Mut finden, zurückzukommen zu dem, was der Wille Gottes ist. Und die den Mut haben, das eigene, die Bequemlichkeit und die Trägheit loszulassen, da wird es ein schlimmes Erwachen geben. Und der Herr will das nicht. Und er sagt, komm du und lass dich erwärmen, lass dich entzünden, hör auf meine Stimme, mach dein Herz nicht hart. Egal wie kalt und gleichgültig und widerspenstig dein Herz geworden ist, da ist Hilfe. Da ist Möglichkeit für Gott, dich zu erwärmen, dich zurückzuholen. Gott ist mächtig. Aber wir müssen uns öffnen, wir müssen unser Herz auftun, wir müssen Ja sagen. Die Liebe wird erkaltet. Und warum erkaltet die Liebe? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Weil die Frommen sich ihre eigenen Maßstäbe und ihre eigenen Gebote gemacht haben, die nicht das Wort des Herrn sind, sondern einfach fromme Allgemeinplätze sind. Ja, ich glaube ja an Jesus. Ich gehe ja sonntags zum Gottesdienst. Ich singe ja all diese Lieder mit. Ich gebe auch ab und zu ein bisschen Geld in die Gemeinde. Das ist nicht, worum es geht. Es geht um Herzen, die brennen für Jesus. Und alles, was nicht brennt, ist auf dem Weg in das Verderben. Und es muss erneuert werden, durch Umkehr, durch Wahrhaftigkeit. Und darum haben wir dieses Seminar gemacht, Tiefgang. Das ist nicht für so ein paar Leute, die du nie verstehen konntest, die irgendwie ein bisschen mehr das Emotionale suchen, die irgendwie vielleicht ein bisschen mehr südländisches Temperament haben und die brauchen irgendwie ein bisschen mehr Bewegung, aber wir sind so die Normalen, so die Stillen, die Ernsten. Es geht nicht um das. Sondern es geht darum, was ist der Wille Gottes? Was ist sein Wort? Was ist sein Maßstab? Was will er? Und Jesus warnt die Gemeinde von Laodicea, die lau geworden ist. Was bedeutet lau? Ein bisschen gläubig, aber auch ein bisschen Lust in der Welt. So gerade so dazwischen, nicht richtig dagegen. Die würden nie sagen, wir wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Oh nein, die kommen in den Gottesdienst. Die setzen fromme Miene auf am Sonntagmorgen. Aber Lauheit kennzeichnet sich darin, dass da kein Schrei ist, Gott, wie kann ich dir mehr gefallen? Wie kann ich deinen Willen erkennen für mein Leben? Wie kann ich tun, was du von mir willst? Wie kann ich in all den Dingen meines Alltags, meiner Ehe, meines Berufslebens, meiner Finanzen, meiner Gedanken, meiner Fantasie, wie kann ich in all den Dingen so leben, dass ich dich ehre? Diese Frage bewegt den Lauen nicht. Er fragt dich, Jesus, wie kann ich dir ähnlich werden? Was willst du von mir? Wie soll ich dir dienen? Das sind Fragen, die fragt der Laue niemals. Sondern er pocht auf seine frommen Leistungen. Ich komme doch in den Gottesdienst. Ich mach doch mit, ich bin doch nicht dagegen. Das ist der Laue, der Kalte. Und je normaler und je heißer die werden, die mit Jesus gehen, umso mehr wird die Bosheit, die tief verborgen in den Herzen der Launes hervorkommen. Und sie wird versuchen, die, die Gott mit aller Kraft dienen wollen, versuchen zu umklammern, zu ersticken. Eine Umarmung der Bosheit, eine Umarmung, die klammert, die drückt, die knechtet, die verachtet, die sagt, du darfst nicht so leben, weil dann wird offenbar, wie kalt und wie hart und wie widerspenstig ich bin. Und da tobt ein Krieg. Und dieser Krieg hat schon begonnen. Das hat der erste Tanz heute ausgedrückt. Hast du das mitgekriegt? Paulus sagt, so war es immer. Die nach dem Fleische verfolgen die nach dem Geiste. So war es immer. Und er sagt, so ist es auch heute. Aber wenn die Frommen das Feuer umarmen wollen, sie werden sich verbrennen. Niemand umarmt und erstickt das Feuer des Heiligen Geistes. Niemand. Und die Weichen in dieser Gemeinde sind schon gestellt. Von hier an, es wird heißer werden. Es wird radikaler werden. Es wird wahrhaftiger werden. Es wird demütiger werden. Es wird feuriger werden. Es wird wilder werden. Es wird lauter werden. Es wird stiller werden. Es wird tiefer werden. Es wird höher gehen. Die Weichen sind gestellt. Die Weichen sind gestellt. Die Frommen, die Lauen, haben nur noch eine Chance. Kehr um. Kehr um. Sonst wirst du dich sehr ungemütlich fühlen und sagen, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie ist es hier nicht mehr meine Gemeinde. Irgendwie drehen die alle ab, irgendwie sind die überkandidelt. Aber es ist immer eine Frage des Maßstabs. Wenn wir eiskalt sind und da ist einer noch in Normaltemperatur 37 Grad, dann sagen wir, der hat Fieber. Aber er ist nur normal. Wir kommen aus dem Gefrierschrank der kalten, sterilen Rechtgläubigkeit, wo wir auf irgendwas pochen, aber nicht ein brennendes Herz vorweisen können. Und es geht nicht darum, alles korrekt zu machen. Es geht darum, haben wir Liebe für Jesus? Bewundern wir ihn? Ehren wir ihn? Sind wir entflammt für ihn? Dienen wir ihm? Warten wir auf ihn? Suchen wir ihn? Zeigt unser Leben, dass er unser Verlangen ist? Paulus sagt, da sind Leute, Titus 1, Vers 16, glaube ich. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn mit ihren Werken. Es geht Jesus um Werke. Und die Werke beweisen, wo ich stehe. Die Werke beweisen, wo mein Herz ist. Es geht nicht um die Lieder, die wir singen. Es geht nicht um pünktlichen, korrekten Gottesdienstbesuch einmal in der Woche oder vielleicht noch einen Hauskreis oder irgendwie. Es geht nicht um diese formalen Dinge. Es geht um den Zustand des Herzens. Und die Werke offenbaren, wo wir stehen. Jesus ruft die Gemeinde von Ephesus, die so wunderbar ist, solche Reife hat, solche Unterscheidung hat. Er sagt, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Und kommt zurück, tut Buße und tut wieder die ersten Werke. Werke, die Werke Gottes zu tun, die ersten Werke zu tun, ist der Weg zurück zu einer heißen, brennenden Liebe. Freitagabend sprach ich über das erste der ersten Werke. Da gibt es eine ganze Reihe von Werken, die die Schrift betont. Und wir sind nicht bei den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat, helfen der armen Omi über den Zebrastreifen oder irgendwie so etwas, sondern die Werke Gottes sind beschrieben in diesem Buch. Und jeder weiß, wenn er dieses Buch mit offenen Augen liest, sind diese Werke in meinem Leben? Zeige ich mit meinem Leben, dass ich Jesus liebe? Oder sind das nur fromme Floskeln, die mich selbst langweilen, die mich nicht inspirieren, die kein Verlangen, keine Sehnsucht in meinem Herzen finden, sondern nur Lippenbekenntnisse sind? Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferner von mir. Es geht um dein Herz, um den Zustand deines Herzens. Und du kannst aus einem kalten, gleichgültigen, überheblichen, arroganten, gottwiderstrebenden Herzen zurückkommen zu einem Herzen, das brennt, das leidenschaftlich ist. Indem du beginnst, die ersten Werke zu tun. Und das erste der ersten Werke, darüber habe ich am Freitag gesprochen, ist zu beginnen, Gott zu suchen. Raum zu machen in deinem Lebensablauf. Zeit zu schaffen und zu lernen, Gott zu suchen. Weil Gott Gott ist, weil er sagt, sucht mich. Und gestern Abend habe ich Vorschläge gemacht, wie das praktisch funktionieren kann. Wie wir wirklich ein Gebetsleben entwickeln können, das ein Landeplatz für den Heiligen Geist ist, wo er kommen möchte. Wo er sagt, da wird der Herr gesucht, da wird der Herr verherrlicht, da streckt sich einer aus, Gott zu lieben, da komme ich. Wo diese Herzenshaltung da ist, kommt der Heilige Geist. Und da sind Werke. Und wir haben zu lange auf der Ebene der Lehre, der Dogmen, der Doktrinen uns aufgehalten. Und wir haben gemeint, weil wir zustimmen, weil wir nicken, weil wir sagen, ja, das sehe ich auch so. Das wäre das Merkmal von Gläubigkeit. Aber Jakobus sagt, der Teufel glaubt auch. Zu glauben, dass Jesus der Herr ist, bedeutet überhaupt nichts. Zu glauben, dass er die Wahrheit ist, das bedeutet überhaupt nichts. Das glaubt alles der Teufel auch. Zu glauben, dass es ein ewiges Gericht gibt, das glaubt der Teufel auch. Es ist nicht die Frage, stimme ich zu, nicke ich, sage ich ja, das sehe ich genauso. Sondern, wie lebe ich diese Wahrheiten auch aus? Der Teufel glaubt, aber er widerstrebt Gott. Und der Fromme glaubt, aber er widerstrebt Gott. Er hat seinen eigenen Maßstab gemacht. Sein eigenes Verständnis von was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Und er macht sich nie die Mühe, hineinzuschauen. Ist sein Verständnis von Nachfolge, von Jüngerschaft, ist das das Verständnis, das Gott uns gibt? Sondern er ist so betrogen von der Falschheit seines Herzens, dass er sagt, ich weiß, dass ich richtig bin. Die anderen fangen an zu spinnen. Ich bin normal. Und weil ich weiß, dass ich richtig bin, muss ich das, was ich tue und was ich lebe, mit diesem Buch nicht vergleichen. Und so stellt er sicher, dass niemals der fromme Selbstbetrug enttarnt wird. Sondern jeden Morgen schaut er sich seinen Maßstab an. Glaube ich noch an Jesus? Ja. Gehe ich noch zur Gemeinde? Ja. Singe ich noch die Lieder? Ja. Na bitte, was wollt ihr dann von mir? Es ist doch alles in Ordnung. Ich habe schon meine Sicht der Dinge. Verwirre mich nicht mit den Tatsachen. Das ist die Haltung des frommen Widerständlers, des Rebellen. Du bitte, erwarte nicht von mir, dass mein Leben geprüft wird an diesen Dingen hier. Erwarte nicht von mir, dass mein Leben diese Werke vorweist, von denen die Schrift sagt, dass sie zu finden sind in einem Menschenleben, der nach Gott geht. Und der Fromme pocht auch in völliger Ignoranz der wahren Verhältnisse. Er pocht darauf, wir sind ja schließlich durch Glauben gerecht und nicht durch Werke. Ich rede hier nicht davon, wie wir uns erstmalig Gott hingeben und der Herrschaft Gottes unterstellen und wie Gott darauf reagiert mit der neuen Geburt und wie diese Gewissheit in unser Herz kommt, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir Kind Gottes sind. Ich rede von der Nachfolge, von dem, was danach kommt. Und Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn mein Glaube nicht Werke hervorbringt, und zwar nicht irgendwelche Werke, sondern die Werke, die in der Schrift beschrieben sind als Merkmale eines Menschen, der Jesus nachfolgt, dann bin ich lebendig tot. Und Jesus sagt, da wird eine Zeit kommen, wo ich die auskotze. Das ist, was es dort sagt. Er erbricht sich, er kann das nicht ertragen, er spuckt das aus. Die Herr, Herr sagen, aber sich nie kümmern darum, Gott, was bedeutet das? Wie soll ich deinen Willen tun? Wie soll ich dich lieben von ganzem Herzen? Wie soll ich mit dir gehen im Alltag? Wie soll ich dir nachfolgen? Jesus sagt, diese werde ich einmal ausspucken. Sorry für das harte Wort, aber das ist, was Jesus sagt. Und wenn du damit Probleme hast, dann geh doch zu ihm. Ich habe nicht die Aufgabe, die Schrift zu verteidigen. Ich habe die Aufgabe, die Schrift dir nahe zu bringen. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir das ins Herz brennt und dass du aufwachst, dass du einmal den Mut hast, zu prüfen, ist mein Maßstab von was wahrer Gläubigkeit ist, ist das aus diesem Buch oder kommt das von irgendwo anders her? Prüfe, ob du im Glauben stehst. Und ich will ein bisschen hineingehen aus dem Wort Gottes und ich will diese Werke beschreiben. Und ich fürchte, für manche von euch, die ihr kalt seid, die ihr keinen Hunger habt nach Gott, das wird so schockierend sein, das wird so unglaublich sein. Es wird dir so leicht fallen, wenn du nicht dich hingegeben hast und gesagt hast, die Schrift ist mein Maßstab. Du wirst aus allen Wolken fallen. Du wirst denken, was maßt der sich an? Was glaubt der denn, wer der ist? Wie kann der solche Frechheiten mir präsentieren? Wie kann er denn glauben, dass irgendein Mensch so leben könnte und so leben sollte, wie das hier geschrieben steht? Meine erste Schriftstelle. Hör gut zu. Erste Korinther, Kapitel 4. Du wirst heute Dinge hören, die du noch nie in deinem Leben so gesehen hast. Und die werden dich so schockieren. Hoffentlich, hoffentlich. Aber wenn du den Panzer der Gleichgültigkeit klammerst und festhältst, du wirst sogar noch gegen dieses Wort Argumente finden und sagen, das ist Wahnsinn, das gibt's überhaupt nicht. Aber damit sagst du, du weißt es besser als Gott. Du bist in der Wahrheit und Jesus ist der Lügner. Das ist, was der fromme Rebell im Wesen seines Herzens sagt. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Paulus sagt hier, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Die allermeisten von uns haben sich konzentriert auf die Lehraussagen von Paulus über Jesus, über das Kreuz, über die Hingabe, über den Glauben und die Rechtfertigung durch Glauben und all diese Dinge. Aber Paulus hat nicht nur in den Gemeinden die Lehrsätze aufgestellt und hat gesagt, das ist das Evangelium. Nicht nur das, er hat auch etwas anderes getan, was der Heilige Geist betont. Und wenn du das wahrnimmst, du sagst, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Er lehrt in jeder Gemeinde seine eigenen Wege. Dieses Wort Wege bedeutet die Lebensweise, den Lebensstil. Paulus lehrt in den Gemeinden seinen Lebensstil, nicht damit die Gemeinde sagt, boah, so lebt ein Apostel, das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich, Mann, ist das beeindruckend, das ist aber lobenswert. Er lehrt seine Wege in allen Gemeinden, mit einem Ziel, damit die Leute verstehen, was es bedeutet, ein Nachfolger des Herrn zu sein. Und dann sagt er, nicht nur hier zu den Korinthern, er sagt es auch zu den Philippern, seid meine Nachahmer. Philipper 3,17. Er sagt Philipper 4,9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und ich garantiere euch, das ist meine Umschreibung, der Gott des Friedens wird mit euch sein, so wie er mit mir ist. Gott wird mit euch sein, wenn ihr euer Leben umstellt und wenn ihr so lebt, sagt Paulus, wie ich lebe. Es geht ihm darum, dass sie wissen ganz genau, wie er lebt, dass sie die Herausforderung annehmen und dass sie sagen, das ist nicht die Marotte eines extremen Exzentrikers und eines Apostels oder sonst irgendwie eines nicht normalen Menschen, sondern das ist, wie Christus will, dass seine Nachfolger leben. In jeder Gemeinde lehrte er seinen Lebensstil und dann sagt er, so, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt tut, was ihr an mir gesehen habt. Und dann wird Gott mit euch sein. Er sagt nicht nur, glaubt an meine Lehren, sondern tut, was ihr an mir gesehen habt. Und den Thessalonichern sagt er, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Und er sagt, Timotheus, den habe ich geprägt, den habe ich ausgebildet. Der wird euch diese Dinge lehren. Warum konnte Timotheus diese Dinge lehren? Weil er sie lebte. 1. Timotheus 4. Nehmen wir 2. Timotheus, Kapitel 3. Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, aber nicht nur das, meinem Lebenswandel. Timotheus ist nicht nur der Lehre gefolgt, sondern dem Lebensstil des Paulus. Und deswegen konnte Paulus ihn senden und sagen, so lebt Paulus, so lebe ich auch und so sollt ihr auch leben. Das ist Nachfolge. Siehst du, wie er hier uns jeden Ausweg abschneidet. Niemand kann sagen, ja, das ist der Apostel, ich bin doch nur normales Gemeindemitglied. Er sagt, nein, jeder soll in diesen Lebensstil hineinwachsen. Und es ist ein Lernprozess, aber dieser Lernprozess kann nicht beginnen, wenn wir diese Wahrheit nicht ergreifen, wenn wir diese Werke, um die es Paulus geht, nicht verstehen, begreifen, ergreifen und sagen, ich stelle an mich den Anspruch, ich werde dort hineinwachsen. Ich werde diese Dinge tun. Ich werde lernen, so zu leben. Es geht um die Willigkeit, nicht ob wir heute da sind, wo Paulus ist. Darum geht es nicht. Es geht um eine Willigkeit, sich zu demütigen und sagen, Gott, das würde bedeuten, dass alles sich ändern muss in meinem Alltag. Aber du bist der Herr. Du kannst sagen, was du willst. Du hast mich erkauft. Du hast alles Recht zu bestimmen über mein Leben. Und ich sage ja zu deinen Wegen. Und dann gehen wir dort hinein in diese Dinge. Und was sind diese Dinge? Lass mich einiges euch mal vorlegen. 2. Korinther Kapitel 6. Er beschreibt dort seinen Lebensstil. Er beschreibt dort seinen Dienst. Und er beginnt damit, dass er sagt, wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das ist eine Gnade, die ist jedem zuteil geworden. Aber wenn wir nicht tun, was die Schrift sagt, dann ist es möglich, diese Gnade umsonst zu empfangen. Das heißt vergeblich. Und die Gnade kann ihr Werk in uns nicht tun. Die Gnade kann nicht wirken, unseren Charakter zu verändern. Wir werden nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir werden nicht wachsen in der Jesusähnlichkeit, sondern wir bleiben die gleichen. Wir haben die gleichen Probleme. Wir erzeugen immer wieder die gleichen Probleme. Und unser Leben dreht sich im Kreis und es geht nichts vorwärts. Und wir finden es noch toll, wenn wir einen alten Freund nach 10 Jahren wiedersehen und er sagt, Mensch, klasse, immer noch der Alte. Wir finden das noch super. Das ist das Schlimmste, was man über dich sagen könnte. Wenn jemand dich lange Zeit nicht gesehen hat, ja, bist immer noch der Alte. Das bedeutet, du hast etwas getan, um die Gnade zu blockieren in deinem Leben. Und die Gnade durfte nicht arbeiten. Paulus sagt, das ist eine mächtige Gnade. Und was ich bin, bin ich durch Gnade. Und was ich geschafft habe, und ich habe mehr gearbeitet als ihr alle, sagt er, das habe ich durch die Gnade geschafft. Gnade ist nicht nur, ja, wie früher gab es diese Leute, die mit so einer Kehrschaufel hinter den Pferden, wenn das Pferd durch die Stadt trappelte, dann gab es die Leute mit der Kehrschaufel und die liefen hinterher und hofften, dass das Pferd ein paar Äpfel fallen lassen würde. Und dann haben sie die Äpfel schnell alle eingesammelt, weil sie das brauchten für den Schrebergarten. Und viele glauben, das ist das Wesen der Gnade. Wir machen Dreck und die Gnade immer treu und eifrig läuft hinter uns her und kehrt alles auf. Ja, wenn wir gefallen sind und haben versagt und wir kommen zu Gott und schonungslos verurteilen wir, was wir getan haben und wir stellen es auf die Seite der Wahrheit und sagen, Herr, vergib mir und reinige mich. Da ist die Gnade und reinigt. Aber wenn dich deine Lauheit, dein Kompromiss, dein Fallen, dein Absturz, dein dich entfernen von den Maßstäben Gottes nicht bekümmert, da läuft keine Gnade hinter dir her. Täusche dich bitte nicht. Gnade gibt es für den Demütigen. Gott widersteht dem Stolzen und gibt keine Gnade. Täusche dich nicht. Und die Frommen täuschen sich und sagen, ich kann leben, wie ich will, aber die Gnade deckt alles zu. Und das ist nicht die Gnade des Neuen Testamentes. Das ist eine selbstgemachte Gnade, die im Himmel nicht anerkannt ist. Wach auf. Passt auf, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Und jetzt beschreibt er sein Leben. Und jetzt hör mal zu. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, mit Ehre und Unehre, mit böser und guter Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige. Als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende. Und siehe, wir leben als Gezüchtigte, doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Das ist eine sehr bunte Aufzählung aus seinem Leben. Und wenn du dir die anschaust, dann siehst du, dass es dort 2 Kategorien gibt. Das eine beschreibt Dinge, die passieren ihm. Die hat er sich nicht gewünscht, die hat er nicht geliebt, aber er hat sie ertragen und die kamen in sein Leben. Unruhe, Tumult, Verleumdung, Schläge, Gefängnis, das sind Dinge, die kamen in sein Leben, die hat er nicht begehrt. Aber in diesen Dingen hat er sich bewährt als einer, der sich an Gott festhält. Aber dann gibt es andere Dinge, die hat er erwählt und an die hat er sich gehängt, die hat er gesucht, die hat er gepflegt, die hat er kultiviert in seinem Leben und das sind die Werke, um die es geht. So, niemand beschuldigt dich, dass du noch nicht wegen des Glaubens im Gefängnis warst. Keine Verdammnis. Niemand macht dir Vorwürfe, dass über dich keine Gerüchte erzählt werden. Aber da sind Dinge, die hat Paulus erwählt. Und die hat er gepflegt und kultiviert in seinem Leben. Und das waren die Merkmale nicht eines apostolischen Dienstes, sondern der Nachfolge Christi. Er spricht hier von Ausharren. Er spricht von Mühen, von Wachen. Was bedeutet Wachen? Wachen bedeutet zu gewissen Zeiten freiwillig auf Schlaf zu verzichten und in der Nacht auf Gott zu warten. In Fasten, was bedeutet Fasten? Fasten bedeutet um des Reiches Gottes willen, um Gott näher zu kommen, um Gott zu suchen, um das Herz zu bereiten, dass es fähig wird, mehr von Gott zu empfangen, freiwillig auf Nahrung zu verzichten. Und Paulus sagt hier, was ihr an mir gesehen habt, das tut auch. Du sagst, was soll das bedeuten? Gott erwartet von mir, dass ich faste. Nun gehen wir mal in Gedanken zu Matthäus 6. Da werden drei Grunddinge beschrieben, die das Christsein, die Nachfolge ausmachen. Frage, kannst du dir vorstellen, dass es ein Christsein gibt, ohne zu beten, ohne mit Gott zu reden? Ist das möglich? Könnte jemand sagen, ich bin Christ? Ich sage, und wann redest du mit Gott? Du, mit Gott rede ich nicht. Ich bin zwar gläubig und ich glaube irgendwie an den Herrn, aber mit ihm reden, das liegt mir überhaupt nicht und das kommt auch in meinem Leben nicht vor, das gibt es nicht. Wir würden sagen, hey, du machst dir was vor, du denkst, du glaubst, aber du glaubst nicht. Wie kannst du das sagen? Willst du mir den Glauben absprechen? Du, wie kann ich das sagen? Weil ich die Schrift kenne und weil ich weiß, da gibt es Merkmale, da gibt es Kennzeichen. Ja? Du kannst mir sagen, du, ich fahre einen schicken 600er BMW und dann schaue ich mir das an, das Ding knattert und stinkt. Ich sage, hey, pass mal auf, das ist ein Trabant. Das sehe ich doch, das rieche ich doch, das fühle ich doch, wenn ich draufklopfe. Das ist alles Pappe. Nein, ich fahre einen BMW. Ich sage, du glaubst, dass du einen BMW fährst, aber die Tatsachen sind, du fährst einen Trabant. Beleidige mich nicht. Und dann gibt es Leute, die glauben, dass sie glauben. Aber es ist nicht wichtig, was sie glauben, sondern was sieht Jesus. Da gibt es Merkmale. Und Jesus spricht in Matthäus 6 von den Grundmerkmalen. Dann gibt es andere, die dann später dann entwickelt werden. Und das erste ist Gebet. Und wir alle stimmen überein. Niemand kann sagen, er glaubt an Jesus und er betet nicht. Das gibt es nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann achtet darauf, dass ihr keine fromme Show macht. Geh in dein Kämmerchen und da suche Gott. Und Gott, der ins Verborgene schaut, wird dich belohnen. Und dieses Wort wenn ist nicht falsch, sondern temporär, also wie heißt es? Immer dann wenn. Und dann spricht Jesus davon, wenn ihr gebt. Da haben wir das nächste Werk. Für Jesus gehört geben. Vielleicht habe ich es hier schon gesagt, wenn nicht, dann will ich das kurz einflechten. Das Geben fängt nach dem Zehnten an. Der Zehnte ist nur nicht stehlen. Das Wahnsinnige ist, das, was niemand besonders findet in der Welt, wenn einer nicht stiehlt, bei Gott ist das schon was und sogar dafür wirst du schon belohnt. Für nicht stehlen wirst du schon belohnt. Das ist Wahnsinn. Das ist doch nicht fair. Das ist doch normal, nicht zu stehlen. Aber Gott sagt, schon dafür belohne ich dich. Und nach dem Zehnten fängt das Geben an. Und Jesus sagt, immer dann, wenn du gibst, nicht falls, wenn du gibst. Es gibt keinen Christen. Da ist das Problem des Frommen. Er macht sich einen eigenen Maßstab. Er nimmt das Billigste, was man sich vorstellen kann und sagt, doch, ab und zu bete ich, also bitte, ich bin ein Christ. Aber Jesus sagt, beten ist eine Sache. Geben ist eine weitere Sache. Und sie gehört zum Christsein dazu. Und wenn du nicht gibst, dann betrügst du dich selbst. Und du sagst, Herr, Herr, aber du tust nicht, was er sagt. Und du beraubst dich, du beraubst die Gemeinde, du beraubst Gott. Und du wirst dafür schlimme Konsequenzen ernten. Dann sagt Jesus, wenn ihr fastet, alles im selben Kapitel, wer erlaubt uns, das eine von den beiden anderen zu trennen? Niemand. Wenn du fastest. Und wiederum, wenn du das grammatikalisch analysierst, kannst du jeden griechischen Crack fragen, es bedeutet immer dann, wenn, nicht falls. Und in Matthäus 9 kannst du sehen, Jesus schaut in die Zukunft, er sieht seine Gemeinde und er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo der Bräutigam von ihnen genommen ist. Und jetzt kommt eine mächtige prophetische Aussage. Und wage du nicht, die Prophetie Gottes in Frage zu stellen durch dein Leben. Wenn der Bräutigam genommen ist, dann werden sie fasten. Jesus sieht seine Gemeinde und sagt, da ist ein Merkmal neben anderen, sie fasten. Und das ist total gegen unsere Kultur, die sagt, das macht dich krank, wenn du nicht sofort deine Wünsche erfüllst, ob das im Sexuellen ist, ob das im Hunger ist, ob das in Zerstreuung und Ablenkung und Unterhaltung ist oder in irgendetwas anderes oder in Form dein Ärger und dein Zorn ausdrücken, wenn du nicht deine natürlichen Impulse, die sind natürlich von Gott gegeben. Wenn du die nicht auslebst, dann wirst du krank. Da kriegst du seelische Verknotungen. Das ist Kultur des Westens, aber nicht Bibel. Die Bibel sagt etwas vollkommen anderes. Sie sagt, Stärke, Autorität, Charakter kommt aus der Bereitschaft und der Fähigkeit, natürliche Impulse unter Kontrolle zu bringen. Wie im Wachen zum Beispiel. Dein Körper will schlafen. Und Gott sagt, komm und wach mit mir eine Stunde. Wache für die Nationen. Wach für das Volk Gottes, was im Bedrängnis ist. Wache für die Verfolgten. Wache für die, die jetzt in Not sind. Wache du. Steh du ein für die Soldaten auf beiden Seiten. Wir stehen auf keiner Seite, ihr Lieben. Wir stehen auf der Seite Gottes. Und was will Gott? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind nicht pro Amerika, wir sind pro Christus. Und wir wollen, dass kein Iraker stirbt, ohne dass er Jesus gesehen hat. Und dafür beten wir, oder? Das ist unsere Position. Ja, bist du dafür oder dagegen? Ich bin für den Himmel. Wir sind auch nicht neutral. Wir sind für Wahrheit, für Gerechtigkeit, für Heiligkeit, für das Reich Gottes. Dafür sind wir. Und Gott sagt, wo sind die, die wachen mit mir? Die dann, wenn alles schläft, wachen. Wenn du siehst, und es gibt Quellen, die das offenbaren, mit welcher Disziplin, mit welcher Hingabe, mit welchem Eifer, mit welcher Intensität von Fasten und andere Übungen zu tun, die Satanisten munter in unserem Land ihr Werk tun. Und dann siehst du uns und wir ruhen uns aus in einer Hängematte, die selbst geknüpft ist und wir nennen sie Gnade. Ihr Lieben, lasst uns aufwachen. Es gibt keine geistliche Power, weder beim Teufel noch bei Gott, ohne diesen Lebensstil. Das gibt es nicht. Das ist eine Illusion, das ist eine fromme Täuschung. Wir leben so weiter, wie wir leben und irgendwann geht die himmlische Ampel auf grün und dann kommt die Kraft Gottes und dann kommt die viel gerühmte Erweckung und dann wird alles ganz anders werden. Wach auf, das ist eine Lüge, geradewegs aus der Hölle. Es wird niemals auf diese Art und Weise ein Durchbruch kommen. Der einzige Durchbruch wird kommen, wenn wir uns hingeben im Wort Gottes und wenn wir erlauben, dass das Wort Gottes der Maßstab für unser Leben im Alltag ist. Und Paulus sagt, Fasten gehört zu seinem Dienst dazu. Und ich habe dir schon diesen Ausweg genommen, dass du sagen kannst, ja, das war ja Apostel. Er sagt, was ihr an mir gesehen habt, das tut auch. Natürlich, führt der Heilige Geist uns hinein. Und natürlich ist es ein Lernprozess. Aber viele benutzen das als Ausrede, sie widerstehen der Wahrheit und sie werden nie dort hineinkommen. Erst musst du akzeptieren, Gott will, dass ich so lebe. Und dann beginnt der Heilige Geist, dich hineinzuführen. Du sagst, ja, aber wenn man fastet, dann fühlt man sich so schlecht. Und dann hat man solchen schrecklichen Hunger. Die gute Nachricht ist, der hört nach 3 Tagen auf. Nach 3 Tagen hört der Hunger auf. Du sagst, 3 Tage fasten, dann sterbe ich. Okay, dann stirb! Und sag, Herr, siehst du, ich habe getan, was du gesagt hast, und jetzt sterbe ich. Ich komme jetzt zu dir. Und sagt, nee, noch nicht. Ich gebe dir Gnade, du wirst das überleben. Dein Fleisch wird empfindlich geschwächt werden. Dann stirb doch mal, probier's doch mal. Fang an. Sag mal, ich werde einen Tag fasten. Und dann wirst du sehen, das geht dir so schlecht. Und dann erinnerst du dich, oh, nach 3 Tagen soll es besser gehen. Na gut, dann faste ich 4 Tage. Gott kann das so wirken in dir, dass dein ganzes Verständnis von was du brauchst, was dein Körper braucht, wie man lebt. Ja, dann muss ich mir ja Urlaub nehmen, da kann ich nicht arbeiten. Wo steht das im Wort? Ich habe einen lieben Freund, der arbeitet extrem schwer körperlich. Er muss schwere Sachen tragen die ganze Zeit. Und er hat mehrmals in den vergangenen Jahren während seiner normalen Arbeitszeit 40 Tage gefastet. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja krank. Nein, wir sind krank. Das ist normal, wir sind krank. Und wir müssen uns entscheiden, wie wollen wir das Wort normal benutzen. Bedeutet normal das, was alle anderen tun, oder bedeutet normal, das ist richtig, das ist vernünftig, das ist akzeptabel. Das, was richtig ist, das, was vernünftig ist, das, was akzeptabel ist, das steht in diesem Buch. Und du musst dich entscheiden, willst du leben wie dein Nachbar, der kein Eifer für das Reich Gottes hat, willst du so leben wie er, oder willst du leben nach diesem Buch? Das ist die Frage. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann bahnt der Heilige Geist dir den Weg für diese Werke. Wachen, fasten. Und da sind noch andere Dinge. Eins der Merkmale, wenn du das Leben von Jesus anschaust, wenn du Paulus anschaust, er hat sich ausgeklinkt und hat sich zurückgezogen, ganz alleine. Viele von uns sind so gewöhnt, sich berieseln zu lassen. Tag und Nacht muss irgendein Fernseher, irgendein Radio, muss irgendwas laufen, weil sie Angst haben vor der Stille. So viele Leute können nicht alleine sein mit Gott. Weil all die Frustrationen und Verletzungen und Enttäuschungen und all die Dinger würden alle hochkommen in der Stille. Geh mal 3 Tage in die Stille. Da lernst du dich kennen. Aber wir berieseln uns, wir unterhalten uns. Du, komm, dreh die Musik lauter. Ich will nicht nachdenken über mich selbst. Ich will nicht sehen. Ich will nicht mit dem Schmerz konfrontiert werden. Mit all meinen Enttäuschungen. So leben wir, wie die Kultur es uns vorschreibt. Und dann sagen wir, ja, wo ist jetzt Gott? Wo ist jetzt die Erweckung? Und wir sind es, die es verhindern. Siehst du diese Selbstgerechtigkeit, diese Arroganz? Wir meinen, ja, wann kommt Gott endlich in die Hufe? Wann wird er endlich aufstehen in unserem Land? Und Gott sagt, das ist die falsche Sicht. Wann werden meine Leute aufstehen? Wann werden sie mein Wort ernst nehmen? Wann werden sie ihren Lebensstil ändern? Uns finden zu einem Lebensstil der Anbetung, der Dankbarkeit, des Gebens, des Dienens, des Sündebekennens voreinander. All das sind praktische Werke, die dazugehören, dass mein Herz verändert wird und dass Gott Zugriff bekommt auf mein Herz und mich entflammen kann. Und noch einige andere Dinge mehr. Das sind die Werke. Und Jesus sagt, wenn du zurück willst zur ersten Liebe, dann tu Buße, ändere deine Haltung, verurteile, wie du bis jetzt gelebt hast, und dann beginne die ersten Werke zu tun. Reservier Zeit für Gott, deine beste Zeit. Entzieh dich der billigen Unterhaltung. Wenn wir mitfiebern mit der Welt, Wenn uns das so umtreibt, wer wird jetzt der Superstar? Wenn das Ding ist, was uns in Bewegung bringt, und in der Anbetung kriegen wir nicht mal die verschränkten Arme auseinander, kriegen nicht mal die Hände hoch, fangen nicht mal an, unsere Liebe Gott auszudrücken, wir sehnen uns nicht nach ihm, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass der Heilige Geist woanders geht. Und er geht lieber nach Asien, da fasten sie nämlich. Er geht nach Afrika, da fasten sie. Da beten sie, da haben sie Gebetsnächte, da liegen sie vor Gott, da schreien sie. Aber wir sind ja wohltemperierte, anständige Mitteleuropäer. Wer möchte denn schreien? Und doch bitte doch gar nicht im Gottesdienst. Das muss doch alles ordentlich zugehen. Ja, es geht so ordentlich zu. So korrekt. Wie in einem Kreißsaal, in dem nicht geschrien und geblutet wird. Und warum? Weil er geschlossen ist und da werden noch keine Babys geboren. Wenn du Babys haben willst, dann musst du erlauben, dass im Kreißsaal geschrien wird, dass geblutet wird, dass gestöhnt wird, dass was zur Geburt gebracht wird. Und das erfordert ganze Aufmerksamkeit und totale Hingabe. Das macht man nicht nebenbei. Du komm, Schatz, wir gehen mal gerade vorbei, es passt jetzt in unseren Einkaufsplan, da ist der Kreißsaal, komm, bring mal das Baby zur Welt. Aber mach schnell, wir wollen heute Abend noch den Spätfilm sehen. Da ist volle Konzentration. Und da ist auch kein Fassung bewahren und Würde bewahren. Schatz, bitte benimm dich hier. Du weißt, hier sind die Doktoren und das sind schon die Höhergestellten in unserer Gesellschaft. Und ich möchte, dass du hier dich nicht irgendwie ungebührlich benimmst. Niemals ein Durchbruch des Heiligen Geistes kommen, ohne intensives Gebet, ohne Fasten. Ob das Pensacola war, ob das in früheren Jahrhunderten war, ob das Wales gewesen ist, niemals hat es ein echtes und länger anhaltendes Wirken des Heiligen Geistes gegeben, ohne dass das Volk Gottes in diese Intensität zurückgefunden hat. Niemals. Weder in der Bibel noch in der Kirchengeschichte. Niemals. Wer gibt uns das Recht zu glauben, Gott würde eines Tages kommen, aber wir leben unverändert weiter, so wie bisher. In Bequemlichkeit, Vergnügungen, Lust der Welt und all diese Dinge. Aber Gott würde gnädig sein und er würde kommen. Ihr Lieben, lasst uns aufwachen. So ist niemals eine Erweckung gekommen. Und ich sage dir, so wird auch die nächste nicht kommen. Und es wird in einer Gemeinde das Feuer Gottes fallen. Und in der Nachbargemeinde werden sie immer noch fromme Träume träumen. Eines Tages wird Gott kommen. Aber er ist schon gekommen. Aber sie sagen, geht nicht zu den Verrückten da am Wasserturm. Die sind ja durchgeknallt. Das ist doch nicht mehr normal, was da abläuft. Weil sie tiefgekühlt sind und die Warmblüter für überhitzt halten. Das ist die Sache. So nimm diese Schriftstellen, studiere das. Und ich hoffe, dass es irgendwo einen kleinen Schock dir gegeben hat. Kann das sein? Ist das in meiner Bibel? Steht es da wirklich drin, dass Jesus will, dass ich so lebe? Hat Paulus das gemeint? Ich meine, gibt es nicht irgendwo noch eine Fußnote, die erklärt, dass das alles nicht so ernst gemeint war, dass es nur irgendwelche makabren Scherze in seiner Verkündigung waren? Gibt es nicht irgendwie noch eine Hoffnung, dass wir da drum rumkommen? Studiere das bitte. Und du wirst sehen, jeder Notausgang ist verrammelt und verriegelt. Es gibt nur noch einen Weg nach vorne. Und das ist der Weg der Bibel. Mit Wachen, mit Mühen, mit Fasten, mit Reinheit. Mit Geben, mit Dienen, mit Sünde bekennen, mit Anbetung, mit Beten im Geist, mit Studieren im Wort Gottes. Du sagst, wenn ich all diese Dinge in mein Leben unterbringen soll, ich bräuchte einen neuen Tag. Nein, du wolltest nur ein paar andere sinnlose, stupide, glaubenstötende Aktivitäten zu streichen. Und überleg einmal, welche das in deinem Leben sind, mit denen du dich zumüllst und die dir nicht erlauben, zu brennen für das Reich Gottes. Wir alle beten, dass dein Reich komme. Aber verstehen wir, Das bedeutet die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes über meine Gedanken. Das heißt, ich kann nicht mehr denken, was ich gerne denken möchte. Über meine Gefühle und Fantasie. Ich kann nicht mehr fantasieren, was ich gerne so fantasieren möchte. Über meine Augen. Ich kann nicht mehr anschauen, was ich gerne mir anschauen möchte und was ich meine, was normal ist, sich anzuschauen. Sondern da sind ganz klare Dinge im Worte Gottes, was man anschauen darf, was man nicht anschauen darf. Niemand hat ein Problem damit, dass du einen Fernseher zu Hause hast. Habe ich auch. Aber was kommt da raus und strömt direkt in dein Herz? Und diese Dinge, die da herauskommen, die du zulässt und die du meinst, das ist normal und das gehört zur Nachfolge dazu, sind die in Übereinstimmung mit Gottes Buch? Erfüllt das die Kriterien von Reinheit, was wohllautet, was eine Tugend ist, was vorbildlich ist, was aufbaut? Sind das diese Dinge? Oder ist es Niedrigkeit, Schmutz, unreine Worte? Unreine Handlungen, Gemeinheit, Bosheit, Blood, Sex and Crime, sind das diese Dinge? Und dann sagen wir, du, das ist nur, ich tue diese Sachen ja nicht. Das ist nur Unterhaltung, das ist nur Feierabendentspannung. Ist das passend für einen Heiligen? Es geht nicht darum, ob du diese Dinge tust oder planst zu tun. Jesus sagt, wende deine Augen vom Schmutz ab. Vergifte dein Herz nicht mit diesen Dingen. Es bringt dein Glaubensleben um. Du kommst in die Gemeinde und du siehst, immer mehr Leute kriegen Hunger nach Gott und denkst, was ist mit denen los? Das ist doch nicht normal. Du tötest dein eigenes Herz. So, ich möchte euch auffordern, hoffentlich hast du dich geärgert über diese Predigt. Hoffentlich. Dann geh in deine Bibel mit der letzten Hoffnung, dass alles übertrieben war. Dass das alles nicht so gemeint war. Dass das alles nicht schriftgemäß ist. Geh hinein, forsche in der Bibel. Und dann ruf mich an, schick mir E-Mail. Und sag, ich hab's gefunden, hier steht's. So wie ich lebe, ist normal, du bist wahnsinnig. Ich fordere dich heraus. Ist das Wort Gottes, was du heute gehört hast? Oder entspringt das kranken Hirnen? Und einem Fanatismus, der schon gefährlich ist. Was bedeutet es, dass Jesus der Herr ist und dass er sagt, kehr um und tu die ersten Werke und orientiere dich nicht an dem, der noch lauer ist als du, sondern orientiere dich an Paulus und sag, wie hat er gelebt und jetzt will er, dass ich so lebe. Okay. Und wir gehen dort hinein und wir üben diese Dinge, wir üben das. Wir üben, radikal zu leben, wir üben, rein zu leben, wir üben, in Demut zu leben. Wir offenbaren uns vor Menschen unseres Vertrauens, wir lassen unser Leben hineinschauen und wir lassen uns mal unangenehme Fragen fragen und wir öffnen unser Leben und wir kommen in echte, verbindliche Beziehung hinein, wo wir einander helfen, näher zum Herrn zu kommen. Viele von euch brauchen Gebet und ich möchte für euch beten, Vater. Ich bete und ich bete besonders für die Erkalteten, die Erstarrten, die Selbstgerechten, die Sorglosen, die alles sich so schön eingerichtet haben und die nicht aufgestört werden möchten, die nicht mit der Wahrheit ihres kranken Lebensstils konfrontiert werden möchten. Ich segne sie mit einer heiligen Unruhe. Ich segne sie mit Rissen in ihrem religiösen Glaubensfundament. Ich segne sie mit Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Ich segne sie mit Ermutigung, hineinzugehen in das Wort Gottes und herauszufinden, ob das so sich verhält, wie das hier heute Morgen dargestellt wurde. Komm, Heiliger Geist, beunruhige die, die sorglos sind und ermutige die und bestätige die, die schon in ihrem Herzen ein Ja haben. Und die sagen, ja, ich will näher zum Herrn. Ich will lernen, die ersten Werke zu tun. Ich will lernen, Gott zu lieben. Ich will mein Leben für ihn verschwenden. Ich lebe nicht für die Dinge dieser Welt. Ich lebe für meinen Gott und ich verschwende mein Leben für ihn. Er ist es wert, nach all dem, was er getan hat. Er ist es wert, dass jemand aussteigt aus der Kultur, aus den Werten dieser Kultur, die so viel Zerstörung bringen, so viel Unglauben bringen, so viel Kälte und Gleichgültigkeit bringen. Es ist wert, Herzen zu finden, die brennen und die aus Liebe Opfer bringen wollen und die den Spott der Frommen und der Kalten ertragen mögen, aber die nicht zulassen, dass der kalte Bruder, die kalte Schwester, die Leidenschaft aus unserem Herzen raubt. Oh Gott. Herr, ich bete für ein Wunder, dass der Krieg richtig entbrennt in dieser Gemeinde, dass Überführung des Heiligen Geistes kommt und dass viele Fahnenflüchtige sind, die aus dem Lager der Lauen und der Selbstgerechten rüberlaufen zu denen, die sagen, wir wollen Gott dienen, wir wollen ihn lieben, wir wollen unser Leben ihm geben. Herr, lass es einen schnellen, kurzen Krieg sein in dieser Gemeinde. Und lass Wahrheit und Liebe und Leidenschaft und Gerechtigkeit und Reinheit siegen. Und setz diese Gemeinde zu einem Licht für viele andere, die in Dunkelheit leben. Komm, Heiliger Geist, breite dich aus. Breite dich aus. Blase mit einem mächtigen Wind in die Glut und in das Feuer der Herzen, die schon brennen. Und erschüttere zutiefst die Sorglosen und bring sie zur Vernunft. Bring sie aus der Täuschung, aus der frommen, selbstgewählten Blindheit ans Licht. Und werde du offenbar, werde du gesehen, werde du geehrt und geliebt. Verherrlicht in dieser Gemeinde. Du bist es wert, ein Volk zu haben in Brand mit brennendem Herzen, das die Liebe und die Leidenschaft und den Mut hat, noch viele andere herauszuretten aus der Schläfrigkeit und der Kälte und der Lähmung und der Arroganz und dem Widerstand gegen die Wahrheit. Oh Gott, entfache dein Feuer. Oh Gott, lass es zunehmen. Woche für Woche, Monat für Monat. Brenne, richte hier ein Feuer auf, das hell lodert und niemand, kein frommer Geist mehr löschen kann. Du bist es wert, Herr. Du bist es wert. Du bist der Herr. Dein Wille geschehe. Dein Reich, deine Königsherrschaft, komme. Oh, Halleluja. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Wir wollen dich noch mehr lieben. Wir wollen dich erkennen. In deinem Glanz, in deiner Majestät, in deiner Reinheit, in deiner Sehnsucht nach uns, in deiner eifersüchtigen, ausschließlichen Liebe, die nicht bereit ist, sich zu teilen mit den Götzen dieser Welt, die nicht bereit ist, irgendetwas in unserem Leben zu akzeptieren, das lauter sprechen darf als deine liebevolle Stimme. Komm, konfrontiere die Götzen in den Herzen, die Götzen der Habsucht, der Bequemlichkeit, der Selbstgefälligkeit, des eigenen, selbstgemachten Lebens, das dann daherkommt und sich rühmt und brüstet und sagt, das ist doch normal, die anderen drehen ja durch. Komm und verschaffe du dir selbst Recht. Steh auf in dieser Gemeinde mit starkem Arm und führe Krieg für die Sache der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Sanftmut. Halleluja. 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 Ich lese noch diesen Psalm. Und das ist Gebet. Munition. Lass uns das beten und es wird kommen. Psalm 45, und das ist der Herr. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht.
und deine Pracht. Sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten deine Rechte, deine geschärften Pfeile. Völker fallen unter dir, ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Halleluja. Amen. Amen.